Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hi, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wann ihr das gerade hört, aber bei uns ist jetzt gerade strahlender Sonnenschein und Kälte.
Das, was ein fantastisches Wetter ist, ne? Also ich finde, Februar, was findest du, ist der beschissenste Monat? Sag mal deine 11 beschissensten Monate.
Okay.
Oh Gott, hier ist schon wieder, die Polizei ist bei uns.
Ja, ich also mag den Februar gern, weil ich da Geburtstag habe, wobei das auch so langsam kippt.
Hattest du schon Geburtstag oder hast du erst?
Hatte schon Geburtstag.
Happy Birthday.
Februar. Danke nochmal. Vielen Dank. Hallo, I'm blessed. Thank you, thank you, thank you.
Blessed.
Thank you. Ich finde es immer, wenn andere Happy Birthday singen,
es
ist immer.
Es ist das Schlimmste. Was hast du, hast du irgendwas cooles Geschenk gekriegt?
Ja, ich habe also sehr viele funktionale Geschenke bekommen, die ich mir gewünscht habe. Ich habe jetzt einen Steamer. Weil ich bügel irgendwie nicht. Ich hasse Bügeln.
Boah,
ein aber
Steamer.
Ich dachte, Steamer ist doch irgendwie geil. Das ist so ein quasi ein Föhn, aus dem heißer Dampf rauskommt.
Wasserdampf rauskommt,
und mit dem kann man dann über die Kleidung fahren. Das habe ich bei manchen Produktionen, wo ich dann vor der Kamera stand, haben die Menschen, die dann die Sachen bügeln, halt keine Bügeleisen, sondern die hatten halt so Dampfpistolen.
Funktioniert dieses Glätten auch mit Gesichtern? Wenn man so ein bisschen, weißt du, wenn man gerade so aufgestanden ist und jetzt dann einen Dreh hat.
Schön nochmal den Steamer übers Gesicht.
Schön machen. Die Falten nochmal gerade bügeln. Bist du ein Typ, der, wenn du drehst, man kann sich die Zeiten selten aussuchen, ne? Den Status hast du noch nicht.
Nein, den habe ich noch lange nicht.
Hast du
noch
absolut nicht.
Ja, der Status ist, morgens um 9 Uhr die Nachricht kommt, hey, uns ist jemand abgesprungen.
Jemand, genau.
Und Plan B ist auch abgesprungen.
Ja.
Würdest du jetzt spontan machen.
Aber wenn du es dir aussuchen könntest, wann würdest du am liebsten drehen? Welche Uhrzeit? Also wann bist du, hast du das Gefühl, du bist am shiniesten vor der Kamera?
Oh, also optisch weiß ich es nicht, aber geistig würde ich sagen so 11 Uhr.
Okay. Deswegen nehmen
Aufstehen,
wir nie um 11 auf. Also,
aber das ist ja auch, das ist ja ein anderer Modus.
Ja, okay.
Hier kann man sich ja eher fallen lassen. Das ist auch so ein bisschen mein Abschaltritual.
Das man merkt.
Das ist so ein bisschen zum Runterkommen.
Ja, aber in der Maske bist du vorher trotzdem.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Okay, also so um 11, also vormittags bist du am besten.
Ja.
Mag mich eh vor Kamera nicht. Bin ja immer wie so ein Komparse bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, der eine Line sagen muss und die halb vergisst. Also, hallo, mein Name ist, auf die Hand gucken, Rüdiger. Und ich habe keine Lieblingszeit vor der Kamera. Nie ist meine Lieblingszeit vor der Kamera. Aber aufnehmen und so oft gern abends.
Abends?
Ja.
Bist du abends eher aktiv?
Ich habe das Gefühl, wenn man den Tag dann geschafft hat, so, dann kann man sich zum Aufnehmen nochmal fallen lassen. Wir nehmen selten abends auf.
Nee, das stimmt. Ich finde auch, dass beim Konzept Schule das so eigenartig, dass man Kinder irgendwie um 5 Uhr morgens wachrüttelt,
ja,
dann so um 7 Uhr in die Klasse schubst,
ja,
und dann so, und jetzt Mathematik.
Ich kann mich an die, also an von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse an keine Stunde vor 11 Uhr erinnern.
Ja, aber also wirklich,
das ist komplett
wann bin
Blackout.
Ich jemals wieder danach, okay, wenn man einen Job hat, der das verlangt, klar, aber als Erwachsener, der sich seinen Tag einteilen kann, stehst du doch nicht um 5 Uhr morgens auf.
5 Uhr ist wirklich früh.
Ja.
Das ist echt früh. Ich bin.
Na gut, damals eher so um 6 Uhr aufgestanden zur Schulzeit.
Ich bin immer relativ früh aufgestanden, weil ich als Kind in der Früh sehr lang gebraucht habe, um in Anführungszeichen in Schwung zu kommen, also bis so der Kreislauf ein bisschen angelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, ich bin wirklich immer so um 5:30 aufgestanden. Meine Eltern meistens so eine halbe Stunde später, weil ich einfach im Bad allein sein wollte, aber nicht im Bad allein sein, sondern ich habe mich, meine Eltern hatten im Bad Fußbodenheizung.
Ah.
Und da lag so ein Badvorleger, so ein ganz weicher. Und ich bin immer aufgestanden und habe mich da nochmal hingelegt.
Der Wellnessurlaub des kleinen Mannes.
Das war wirklich der Wellnessurlaub des kleinen Mannes. Und habe da einfach so ein 6-jähriger Christian, 7-jähriger Christian hat da einfach im Bad noch gepennt.
Ich brauche jetzt ein bisschen Me-Time.
Und dann war es irgendwann so, dass dadurch natürlich der Kreislauf ja auch nicht anläuft. Also wie auch, wenn du quasi vom Bett in ein anderes Bett dich legst. Und mein Vater sich dann überlegt hat.
Was ist denn hier los? Sorry, die Sirene ist wieder bei uns.
Die Sirene ist bei uns. Gag-Polizei. Und mein Vater sich dann überlegt hat, damit mein Kreislauf wirklich in Schwung kommt, weil also ich kann mich vor 11 Uhr an keine Stunde erinnern, es war kein Joke. Ich war einfach verloren bis zur zweiten Pause. Hat mein Vater sich dann überlegt, mein Kreislauf kommt vielleicht in Schwung, wenn wir morgens immer Fußball spielen, er und ich.
Nein.
Und dann war es so, dass im Bad, also es war ein kleines Bad, die Badtür war mein Tor und die Heizung gegenüber war das Tor von meinem Vater und unser Ball war immer ein Sockenpaar, das wir zu so einem Ball halt zusammengeschlungen haben.
Wie süß ist das denn? Dann hat der gekickt morgens.
Und ich bin dadurch wach geworden, aber jetzt im Nachhinein muss ich mir vorstellen, mein Vater war da so 36, 37, fix und fertig in der Früh und musste da mit seinem Sohn Fußball spielen.
Im aus Bad. Dem Bad
Heizung. Damit das
Kind wach wird. Vor allem, wie schlimm muss die Lage dann gewesen sein, dass er dann gedacht hat, ich muss da was gegen tun.
Ich muss was gegen tun.
Natürlich ist das Kind morgens müde. Jedes Kind ist morgens müde. Ja. Aber du warst dann ja
bei mir war es schon wirklich einfach so kreislaufmäßig. Also mir ist dann in der Schule auch oft schlecht geworden, und weil der Kreislauf nicht so richtig angelaufen ist. Ich meine, meine Eltern mussten mich relativ oft von der Grundschule abholen.
Weil dir dann so
mir schlecht
war.
Ja, so schwarz vor Augen wurde und so. Und dann hat mein Vater, aber das finde ich auch so geil, dass dagegen dann das Mittel war, ja, dann spielen wir Fußball.
Das ist so im Werkzeugkasten der Erziehung.
Ja.
War so, okay, Prügel, nee, das geht nicht mehr. Hart. Fußball spielen. Okay.
Let's go. Und hat okay funktioniert. Aber nochmal zurück zu deinem Steamer.
Erstmal zurück zum Lieblingsmonat, will ich jetzt natürlich auch von dir wissen. Du hast es mit so einer Selbstverständlichkeit gefragt. Hast du einen Lieblingsmonat?
Lieblingsmonat wahrscheinlich September. Mag ich am liebsten, weil ich da Geburtstag habe.
Na klar.
Lustigerweise steht auf Wikipedia mein falsches Geburtsdatum.
Aber okay, was steht da auf Wikipedia?
Da steht der 29. Februar 84, glaube ich.
Gratulieren auf jeden Fall dir dann auch Leute am...
Ja, und ich bin in allen so Zeitungsartikeln, wo irgendwie die Journalisten sich die Infos aus dem Internet gezogen haben, bin ich immer ein Jahr älter.
Das ist aber ein guter Check, um zu gucken, wie tief die Recherche ging. Meine Oma hat aus Versehen bei Facebook den falschen Geburtstag eingestellt bei sich. Und
aber deine Oma ist auf Facebook, allein das finde ich schon witzig.
Ja, aber so, also jedes Jahr 20, 30 Verwandte, die halt über Facebook mitbekommen, ah ja, stimmt, und dann schreiben. Und wo sie jedes Jahr uns fragt, hab ich heute Geburtstag?
Aber wäre es inzwischen nicht einfacher zu sagen, alle gratulieren
ja. Wir machen das jetzt einfach. Komm, mein Gott, was soll's.
Das Internet wird schon recht haben.
Bei vielen Familienmitgliedern bei mir so, dass die zwei Geburtstage haben, weil die in einer Zeit geboren wurden, wo in den Dörfern man halt ins Krankenhaus fahren musste, um zu sagen, hallo, hier ist ein Kind geboren, können wir das bitte eintragen? Und diese Fahrt war halt recht aufwendig, weil es ein abgelegenes Dorf ist. Und da hat man halt gewartet, bis es sich lohnt. So, okay, jetzt sind so 6 Kinder da, jetzt sind wir alle mit, ihr habt alle am 1. Mai Geburtstag jetzt. Auf geht's.
Ein Freund von mir hat 2 Söhne, und der eine hat im Juni Geburtstag. Und der andere hat irgendwie wird dann 2 Jahre später irgendwie 2 Tage vorher geboren. Und die haben ernsthaft überlegt, ob sie dem einfach sagen, ja, dann am anderen Tag Geburtstag. Weil so 2 Tage hintereinander Kindergeburtstag feiern einfach wahnsinnig anstrengend.
Da wäre es halt praktisch zu sagen, ja, beide am selben Tag, und dann machen wir
das. Das wäre noch schlauer gewesen. Ja, voll. Das wäre richtig schlau gewesen. Ich mag September gern, weil es da schon nicht mehr ganz krass heiß ist. Mhm. Also so Ende September und es in den Herbst übergeht, was ich die schönste Jahreszeit finde. Am anstrengendsten ist Januar und Februar größtenteils, weil so fucking dunkel ist und so fucking kalt.
Aber ich finde, gerade so Februar fängt es wieder an, dass die Tage länger werden, und dann weiß man es plötzlich so zu schätzen, als wenn man so, man ist wieder zurück, man ist wieder so ein Höhlenmensch, der so, oh, Sonne geht später unter, mehr Glück für mich. Also man ist so wirklich zurück auf Werkeinstellungen geworfen, weil man sich darüber freut, dass der große Ball am Himmel, der Licht spendet, länger da ist, was das mit einem macht. Und ich finde vor allem toll, wenn es kalt ist und die Sonne scheint, das hat dann, alle laufen so rum, als wären sie Skifahren, aber diese coole Phase beim Skifahren, exakt, wo man so unten im Tal chillt.
Ja, exakt, so bin ich ja gerade angekommen, eine dicke Winterjacke.
Und Sonnenbrille.
Sonnenbrille auf. Ja. Ich habe mir so ein bisschen Creme noch aufgetragen und war wirklich so, ja, ich könnte Skifahren gehen, wenn ich wollte.
Ich bin bereit. Ich habe jetzt das Outfit.
Ich bleibe im Tal und trinke Weißbier.
Finde ich eine geile Kombi. Winterjacke und Sonnenbrille.
Ja, lass mal zu deinem Steamer nochmal zurück. Mhm. Also Bügel, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie gebügelt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe immer Angst, dass ich meine Hemden kaputt mache. Und ich habe eine tolle so Trockenreinigung bei mir ums Eck. Die sind super nett. Bringe ich immer meine Sachen hin. So ein Steamer.
Zum Komplettreinigen oder nur zum Bügeln?
Ich habe meine Lieblingshemden wasche ich immer selber und bringe die dann nur zum Bügeln hin. Und aber jetzt habe ich halt auch, ein Freund von mir hat jetzt auch so einen Steamer. Mhm. Und der hat sogar so eine Torso-Puppe sich dazu geholt, weil eine gemeinsame Freundin ist, die ist Designerin und also macht so Klamotten, und die hat halt so Schaufensterpuppen bei sich zu Hause.
Das heißt, er zieht die Puppe an und steamt das dann an seinem Ja. Das sind aber ein bisschen, also das gerät ein bisschen außer Kontrolle, weil dann holt er, wenn er jetzt die Puppe hat, die dann das Ding anzieht, dann geht die auch für ihn, dann hat er noch einen Job für die Puppe und dann so langsam übernimmt die Puppe dann das Leben.
Auch seinen kompletten Freundeskreis. Ich bin morgen mit der Puppe in der Kneipe verabredet.
Genau. Hat die Puppe heute Zeit?
Und das fand ich richtig cool, weil das geht wahnsinnig schnell und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Klamotten danach fresher sind, als wenn man die bügelt. Kennst du diesen speziellen Bügelgeruch? Das ist ein bisschen wie wenn man zu lange im Solarium war. So riechen dann die Klamotten. Und beim Steamen riecht es irgendwie so Frühlingsbrisen fresh.
Also wäre gerade so ein Aufguss gemacht worden in der Sauna. So ein bisschen guter, so ein fresher Aufguss.
Ja.
Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Okay. Also ich bin noch unerfahren. Ich berichte dann, ob das gut ist oder ob das eine Fehlinvestition war.
Das ist bestimmt super. Hast du noch irgendwas Praktisches geschenkt gekriegt?
Ja, alles, was ich mir gewünscht habe. Ich bin mittlerweile dazu
alles, übergegangen. Was ich mir gewünscht habe.
Ja, ich habe mir jetzt aber auch nicht so super viel gewünscht. Ja. Also, es war jetzt nicht. Ich habe dann einfach sehr konkret gesagt, das möchte ich, dann habe ich das bekommen.
Geil.
Und habe mich auch sehr über Duschgel gefreut und dann gemerkt, ich bin erwachsen.
Ja.
Wenn du dann, als ich dann da stand und meine kleinen Cousins mich angeguckt haben, wie ich mich über ein Bügeleisen und Duschgel freue, war ich auch so, oh Gott. Ich bin auf die andere Seite gewechselt.
Bellys Mom hat uns letztens Bettwäsche geschenkt.
Mega geschenkt.
Ich habe mich so krass mit diesem Bettwäsche gefreut.
Das ist so traurig. Aber in dem Moment, in dem die gesehen haben, mit diesem leicht angewiderten, was? Er freut sich über ein Bügeleisen.
Ja.
Da war mir klar, okay, das Kind in mir ist.
Ist tot.
Ist tot.
Ja.
Es ist vorbei. Da habe ich gemerkt, ich bin erwachsen.
Weil wir gerade bei Schule und so waren, durftest du mal. Schwänzen? Also durftest du mal.
Ist es dann noch Schwänzen oder ist man dann einfach krank?
Na, durftest du mal von der Schule fernbleiben, ohne dass es von den Lehrern bewilligt war?
Also aktuell ist es so, dass ich mich aus gerichtlichen Gründen nicht
Quatsch. Von 100 Meter von jeder Grundschule fernhalten muss.
Nee, Quatsch. Also nach dem Motto, dass die Familie anruft und sagt, hey, unser Kind kann heute nicht in die Schule kommen.
Genau, und ich meine jetzt nicht, du bist 18 Jahre alt und kannst einfach jeden zweiten Tag selber anrufen im Sekretariat und sagen, dass du nicht kommst, sondern wirklich, dass deine Eltern mit eingeweiht waren.
Ja, also was wir gemacht haben, was manchmal sind wir halt irgendwie 3 Tage früher in den Urlaub. In die Türkei irgendwie und dann war ich halt die letzten 3 Schultage nicht da.
Das war
ist so semi-legal. Das war, glaube ich, auch mal irgendwann so ein Politikum. Irgendein Politiker hat sich darüber aufgeregt, dass irgendwie die ganzen Migra-Kinder die letzten 2-3 Tage der Schulferien verpassen, weil die Flüge da irgendwie günstiger sind. Keine Ahnung.
Es war wirklich so, also Schule so 2-3 Tage, bevor die Ferien losgingen, war immer so wie Prenzlauer Berg an Weihnachten so. Da war einfach niemand mehr.
Warum ist an Prenzlauer Berg an Weihnachten nicht? Ach so,
weil die alle nach Hause fahren.
Okay.
Ja, also wirklich, da ist so, in Prenzlauer Berg waren dann nur noch die Leute, die aus Berlin waren und nicht viele Leute, die aus Berlin waren,
haben
in Prenzlauer Berg gewohnt.
Jetzt verstehe ich's. Sehr guter Gag. Und ja, so war's.
Und habt ihr das häufig gemacht oder nur so einmal?
2-3 Mal oder so. Und finde ich aber, also finde ich okay. Wenn man als.
Du spielst ja eh nur Hangman die letzten 3 Wochen.
Wirklich. Und wenn man auch, also nicht den Rest des Jahres viel gefehlt hat, irgendwie 2 Tage, keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dass es irgendeine Zeit lang war es da so ein Politikum. Irgendein Politiker hat sich drüber ausgelassen und da dachte ich so, oh. Ja, da hat er ein bisschen recht. Haben wir auch gemacht.
Ja. Also,
auch als hier Friedrich Merz, ich muss schon sagen, wenn ich daheim bin, bei meinen Eltern, da werde ich schon bekocht und bedient. Und als er da von kleinen Paschas geredet hat, da habe ich mich schon ein bisschen wiedergefunden.
Oh Gott.
Also, das ging ganz falsch richtig. Also, ich kenne den Rest der Rede nicht, den Kontext, aber wo ich so dachte, ja, nee, wow, sehe ich mich schon ein bisschen. So ganz unrecht.
Bei uns gab es auch einen Lehrer, der oft einfach so eine Woche, bevor die Ferien losgingen, der mochte Kreuzfahrten und die waren da wohl sehr viel günstiger, wenn man halt eine Woche, bevor die Schulferien losgingen, dann so eine Kreuzfahrt angetreten hat und der war einfach nicht mehr da dann. Also er war einfach dann
hat krank. Er dann so eine Puppe hingeschickt, die so ein perfekt gebügeltes Outfit anhat?
Nee, der war einfach dann halt krank und du wusstest, ja okay, der fährt jetzt gerade schön um die Amalfiküste rum. ich habe nur so einmal ganz konkret im Kopf, weil bei mir war es ja so, mein Vater war ja Lehrer an der Schule, an der ich war. Das heißt, wenn ich unerlaubt gefehlt habe, musste der das entweder seinen Kollegen erklären oder ich musste halt ihn anlügen und er hat es natürlich mitgekriegt. Aber ich durfte einmal zu Hause bleiben und zwar, da war ich 15 oder so, 15. Und ich war riesen Fan der Band System of a Down. Mhm. Kennst du System of a Down?
Die kenne ich. Haben die nicht, jetzt blamier ich mich, haben die Chop Suey gemacht?
Ja. Chop Suey ist der beste, bekannteste.
Chop Suey.
Geile.
Chop Suey.
Ja, genau. Wie meine Bestellung beim Asiaten, genau so. Und dann haben die, waren auf Deutschland-Tour. Und die sollten eigentlich einen Zwischenstopp machen in Nürnberg, was von meiner Heimatstadt Schwandorf jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt war, so eine Stunde mit dem Zug. Und es wäre okay gewesen, wenn ich da halt abends hinfahre und dann wieder zurück. Ich hätte so den letzten Zug zurück, hätte ich noch nehmen können. Hätte ich auch mit 15 schon problemlos gedurft, war in Ordnung. Jetzt ist das Konzert in Nürnberg ausgefallen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Aber es gab die Möglichkeit, die Karten, die wir schon gekauft hatten, umschreiben zu lassen für ein anderes Konzert, und zwar in Böblingen.
Ja, okay.
Böblingen in Baden-Württemberg.
Ich versuche nur gerade rauszufinden, das heißt, die haben das Konzert auf diese Stadt verschoben?
Das war, ich weiß nicht mehr genau. Es hieß bloß irgendwann in der Visions, in der Zeitschrift, das Konzert fällt aus, wer ein Ticket hat, kann aber dahin.
Böblingen.
Ich glaube, dass in Nürnberg halt, die waren damals noch nicht so bekannt,
halt
nicht so viele Leute Karten gekauft hatten.
Okay.
Wahrscheinlich in Böblingen auch nicht so viele Leute Karten
und
gekauft hatten.
Und dann zusammen sind sie ein ganzes Konzert.
Und ich hatte halt dann das Pech, dass ich halt bei den Leuten war, für die sich das Konzert plötzlich um 2,5 Stunden weiter streckenmäßig verschoben hat. Wir hatten aber, also 3 Freunde von mir hatten aber schon die Tickets, die waren auch teuer, ich wollte das unbedingt sehen. Und der Vater von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der heute noch wahnsinnig guter Freund von mir ist, der Wolf, der hat dann gesagt, okay Jungs, dann fuck it, ich setze mich ins Auto, ich fahre euch dahin. Ich warte vor der Halle, bis das Konzert vorbei ist, und dann fahre ich euch wieder nach Hause.
Aber das ist nicht der Survival-Typ Wolf.
Das war der Wolf.
Ah, das Survival-Typ,
in dem wir in einer anderen Folge erzählt haben, das war Wolf.
Und das
Wolf
ist
war Spitzname. Wolf war der Spitzname, den dürfen wir auch alle zu ihm sagen und so. Und Wolf war mega. Mit Wolf haben wir auch, was haben wir mit dem gespielt? Diablo 2 im Netzwerk. Der hat bei sich zu Hause ein Netzwerk aufgesetzt und hat die ganzen Schulfreunde von seinem Sohn halt eingeladen. Haben wir eine Netzwerkparty gemacht. Das war fantastisch. Und also Wolf hat angeboten, kommt Jungs, fuck it, ich fahre euch dahin und fahre ich auch wieder heim. Dann ist es 3 Uhr morgens, bis ihr wieder daheim seid, aber das geht. Dann geht ihr halt pennen, schlaft 3 Stunden, am nächsten Tag ist eh bloß Bio, völlig wurscht. So, dann sind wir dahin, zu dem Konzert, ewig lange Autofahrt, also wirklich, wirklich lang. Und kommen da an, gerade rechtzeitig, wir haben sogar die Vorband noch gesehen. Oh Gott, ich weiß gar nicht sogar noch, wie die hieß. Die hat den geilen Namen. Dillinger's Escape Plan.
Okay.
Ist die Vorband.
Sehr spezifisch auch. Mhm. Die haben einen Song, der hat diesen Escape Plan. Das ist wahrscheinlich so eine Lehrerband, die versuchen irgendwie Informationen überzubringen.
Englisch-Geschichte.
Ja, Englisch-Geschichte. Und die wollen einfach, dass alle wissen.
Das war einfach brachialer Hardcore, was mich echt, also nicht verstört hat, aber dachte ich mir schon so, okay, fuck, so Musik gibt's auch.
Der Dillinger ist doch dieser Mafia-Mensch, ne?
Dillinger ist der Typ, der aus Alcatraz ausgebrochen ist.
Ach so, ich dachte, das wäre der. Okay, da habe ich den verwechselt.
Nee, Dillinger war, ist als einer der ganz wenigen aus Alcatraz ausgebrochen. Und ich glaube sogar 2-mal. Bin aber nicht 100%ig sicher. Kann ich mal vorbereiten.
Nee, ich glaube, du irrst dich.
Also nicht.
Der Dillinger, den ich kenne, ich habe jetzt auch mal das Handy gefragt. Hm. John Herbert Dillinger war ein Gangster. Und der war Bankräuber.
Ja, ja.
Und es gibt einen Film von ihm, da spielt Johnny Depp den, aber der war nicht in Alcatraz.
Aber gib mal Dillinger Alcatraz ein. Cool, das wird jetzt einfach live. Dillinger.
Ich weiß nicht ganz genau, dass.
Alcatraz, Dillinger Alcatraz.
Okay. Und wen meinen die da?
John Dillinger meine ich.
Ja, der andere heißt aber auch John Dillinger. Der heißt John Herbert Dillinger.
Aber ich meine John Dillinger.
Das ist
Alcatraz,
sehr verwirrend.
East Pigeon Forge.
Warte, wann wurde dein John Dillinger geworden?
22. Juni 1903.
Meiner auch, das kann nicht
das
sein.
Das kann dann schon der gleiche sein.
Aber warte, zeig mir, sieht er so aus?
Moment, ich muss auf Bilder klicken. Sorry, geht gleich weiter. Hier,
das ist meiner. Das ist, den meine ich auch.
Ja, den meine ich auch.
Der war in Alcatraz?
Ja, und da hat er einen Escape Plan.
Der war Staatsfeind Nummer 1. Ach, der, aber er ist nicht ausgebrochen. Ja, nee, Moment. Weil den kenne ich nämlich, weil ein Nachfahre von dem bei mir auf der Schule war.
Ernsthaft?
Ja, also.
Wie oft ist er abgehauen, unentschuldigt?
Er hat behauptet, er ist ein Nachfahre. Und er war aber auch jemand, der dann so, der hatte auch so Waffen und so.
What? Warum bin ich nicht mit dem befreundet?
Er hatte auch so diese alte 40er-Jahre-Sachen irgendwie gesammelt und so. Und meinte dann.
Welche 40er-Jahre-Sachen?
Ja, das Ding war, ich dachte.
Ab wann 40er-Jahre-Sachen? Vor 45 oder Sachen von nach 45?
Das Problem war, Ich fand's erst voll cool, oh, ja. Ist der Nachfahre und die Familie hat da auch voll auf diese Epoche irgendwie fand das geil und dann kam immer mehr raus. Es hat immer weniger mit dem John Dillinger, der auch 1934 gestorben ist, zu tun und mehr mit so
anderen.
Mit so Weltkriegssachen und so. Wurde recht schnell klar. Ach, die haben, ach so. Ja, und die haben auch Waffen, nicht nur weil der John Dillinger, deren angeblicher Nachfahre die sind.
Wahrscheinlich stimmt das gar nicht.
Weiß
das
ich ist, nicht. Der Part die sahen sich schon sehr ähnlich.
Ja? Oder die auch schwarz-weiß.
Sich, die sahen sie, ja, der war auch schwarz-weiß und hatte dauernd auch so ein Schild mit sich umgetragen, mit seinem Alter und seiner Größe und wann er eingebuchtet wurde. Aber der war, also wusste ich gar nicht, der war in Alcatraz, okay. Ja,
also nicht lang. Der ist halt dann da ausgebrochen und dann hat sich die Band nach dem benannt. Dillinger's Escape Plan.
Sorry, wir sind viel zu tief drin gerade. Aber es ist aber nicht, es gibt auch eine Gruppe von drei Leuten, die ausgebrochen sind. Aus Alcatraz und die man nie wieder gefunden hat auch.
Ja, das könnte schon sein, dass es die waren.
Der ist Teil davon.
Wir könnten das recherchieren bis nächste Woche. Wenn nur einer von uns beiden eine Fernsehsendung hätte, wo sowas beantwortet wird.
Ja, weil es gibt nämlich diese Alcatraz-Ausbrecher, die aber nie wieder gefunden wurden, wo nicht klar ist, ob die ausgebrochen sind. Oder
wie, wo nicht klar ist, ob die ausgebrochen sind.
Ob die es geschafft haben oder ob die im Wasser irgendwie verendet sind. Und dann hat man nie wieder gefunden. Aber dass der dabei war, wusste ich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob der nicht allein ausgebrochen. Keine Ahnung. Die fucking Band hat auf jeden Fall gespielt. Okay. Die waren Vorband von System of a Down. Also wir, vier Jungs, bei diesem Konzert, unfassbar schlechter Sound, uns scheißegal. Das war in der Stadthalle Böblingen und das ist, wie du es dir vorstellst. Also da wurden an der Seite, und das ist kein Joke, noch diese Basketballkörbe so seitlich hochgeklappt, geil, die in so Sporthallen sind. Man konnte die Sprossenwände sehen, die es gab. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man zum Geräteschuppen durchgucken konnte, wo diese dicken blauen Sportmatten waren. So ein Korb mit Handbällen und so. Und so eine Schale, wo man so Silberpuder auf die Hände machen konnte, um Fake Aufschwung zu machen. So eine Halle war das. Und System of a Down. Und irgendwie 11.000 Leute. Und dann haben die Band angefangen zu spielen. Und ich war ja damals sehr, also sehr politisch für einen 15-Jährigen. Mhm. Also sehr komplett into Che Guevara und
Bannermeinhof-Komplex
und also Marx und nein. Ja, doch, auch mit Dreadlocks und so, das hab ich schon mal erzählt.
Ja, das wusste ich, aber, ach, okay.
Und dann hatte ich dabei als Accessoire bei diesem Konzert eine Amerika-Flagge.
Aber warum?
Weil System of a Down damals sehr anti-Amerika war. Und ich deswegen auch.
Aber warum hast du dann eine Amerika-Flagge mitgenommen? Weil das ist ja das Gegenteil von Anti-Amerika.
Naja, wenn eine Amerika-Flagge richtig rum aufgehangen ist, natürlich das pro-amerikanische Zeichen. Aber ganz, ganz viele Bands damals haben die Flagge ja falsch rum aufgehängt. Was ich aber erst später gelernt habe, das internationale Zeichen ist für Failed State. Und
da hätte man sich auch ein bisschen mehr Gedanken machen können.
Nerven.
Weil ich finde es sehr schwer, weil du musst die dann ja immer falsch rumhalten, sonst ist es einfach nur eine Amerika-Flagge.
Genau.
Genauso wie es, glaube ich, für Satanisten sehr schwer ist, wenn du dir ein Kreuz tätowieren lässt.
Ja,
welche Richtung? Weil, also wenn du es dir zum Beispiel auf den Oberarm machst und dann kratzt und dich denkst, ah, ein Christ, nein. Ah.
Man muss eigentlich was dazu schreiben.
So, dann so Pfeile mit Up, Down. Das ist sehr komplex.
Das finde ich auch.
Und deswegen finde ich, da haben sie sich so ein bisschen selber ins Knie geschossen, die Satanisten. Das Kreuz einfach andersrum. Und auch so mit diesem, weil du hast dann ja, die lag einfach nur eine Amerika-Flagge mitgenommen.
Ja,
so,
ich habe eine Amerika-Flagge mitgenommen.
Sobald du die dann falsch rum aufhängst, erst dann wird es ein Protest sein.
Genau.
Aber die 4,5 Stunden Fahrt und allgemein hattest du einfach eine Amerika-Flagge dabei.
Ja, genau. Also, was ich aber dann gemacht habe, war, ich bin recht weit vor in den Mosh-Pit und habe diese Amerika-Flagge wollte ich auf die Bühne werfen.
Ja.
Jetzt wirf mal eine Flagge. Fliegt nicht weit.
Ja.
Und dann ist die auf den Boden gefallen und dann während um mich rum gemoshpittet wird, also mit Pogo und Headbang und allem, bin ich so auf dem Boden rumgekrabbelt. Entschuldigung, sorry, das ist meine Flagge. Kann ich meine Flagge wieder? Und dann habe ich es geschafft, die wieder aufzuheben und habe von meinem Plan aber immer noch nicht abgelassen.
Du wolltest unbedingt
diese Flagge auf die Bühne werfen. Und dann habe ich mich so ein bisschen seitlich hingestellt, außerhalb des Pogo-Kreises und habe angefangen, die zu knoten. Also ganz viele Knoten in die Flagge, in dieses Tuch
damit die besser gemacht, fliegt.
Bis die nur noch so ein einziger Knoten war. Ein bisschen wie der Ball, mit dem mein Vater und ich morgens im Bad aus Socken immer Fußball gespielt haben.
Der Vater hat sich schon ready gemacht. Okay, er hat wieder Kreislaufprobleme. Genau. Alles klar.
Und dann habe ich diese Flagge mit aller Kraft, die ich hatte, auf die Bühne geworfen und den Sänger getroffen.
Oh nein.
Aber nur so eine Schulter.
Okay.
Und dann war er erst sehr irritiert und hat dann runtergeguckt und hat gesehen, das ist eine Amerika-Flagge. und hat gelacht, hat Pause gemacht beim Konzert, hat die auseinandergeknotet, was recht lang gedauert hat, ja. und hat die dann so falsch rum hochgehoben und ich bin komplett. Also I lost my shit.
Ja,
ich bin
klar.
Komplett ausgeflippt.
Aber wie lustig, dass der dann, also das, mit einem mega krassen Hardrock-Sound und ja. Moshpit so kurz Pause und dann alle so zugucken, wie er 20 Minuten lang,
genau.
Moment, ich hab's gleich, die Flagge so ausknotet.
Ja.
Und dann geht's direkt weiter.
Ja, so war's.
Cool.
Und dann war das Konzert irgendwann vorbei, ist, keine Ahnung, 23 Uhr. Und wir mussten jetzt zurückfahren von Böblingen nach Schwandorf. Und fahren los und nach direkt nach der Autobahnauffahrt stehen wir im Stau. Und stehen im Stau. Und stehen im Stau. Irgendwann ist es 1 Uhr nachts, wir stehen immer noch im Stau. Und ich weiß aber, morgen, ich muss morgen in die Schule. Wie soll das denn funktionieren? Und es gab keine Handys. Also ich hatte kein Handy. Und der Wolf, der uns gefahren hat, auch nicht. Es war auch weit und breit nicht irgendwo so ein Autobahntelefon. Oder man kam auch nicht zum Rastplatz, weil wir standen hier die ganze Zeit. Und ich bin dann irgendwann eingepennt. Und dann weiß ich noch, dass ich wach werde und wir vielleicht 20 Kilometer weiter gefahren waren. Und wir haben dann echt bis nach Hause gebraucht, bis 4:30 Uhr morgens. Und dann hab ich zu Hause die Haustür aufgesperrt und mein Vater mich ein bisschen böse angeguckt, aber ich konnte ja nichts dafür. Und auch so in das Auto von Wolf so hintergeguckt. Und dann weiß ich noch, dass mein Vater gesagt hat, ja, bleibst morgen daheim. Und dann durfte ich zu Hause bleiben.
Und was war die Ausrede gegenüber der Schule?
Schnupfen.
Schnupfen.
Ich weiß nicht mehr genau was.
Wir haben uns da auf dem Konzert was eingefangen.
Ja, was ist eingefangen, genau. Als ich da am Boden rumgekrabbelt bin und meine Amerika-Flagge aufgesammelt habe. Aber das weiß ich noch, dass dann so, das war so ein Verbündetengefühl irgendwie. Und weil ich konnte ja nichts dafür, das Konzert war unfassbar, das ist ein Erlebnis, das wussten die halt damals schon, nicht vergessen werde so. Und dann bringt es nichts, wenn der Bub sich um 8.45 Uhr oder um 7.45 Uhr in Mathe bei Frau Schienepeter reinsetzt.
Vor allem in dem Alter, nee, warte, was, 15?
15 oder 14?
14. Du kannst auch nicht mal Kaffee trinken und es ist auch noch nicht so, dass man sagt, komm, beiß dich durch, du bist ja noch quasi ein Kind.
Ja.
Also wenn du ein Bügeleisen geschenkt bekommst, bist du noch enttäuscht.
Ja.
Was so die offizielle Grenze für mich zwischen Kind und Erwachsenen ist.
Ja, die Grenze ist Bügeleisen oder an Weihnachten was Weiches. Wenn du ein Paket in der Hand hast und als Kind und es war weich,
wusstest du so, scheiße.
Na, fuck.
Fuck.
Aber das könnte auch so ein bisschen die Grenze sein.
Stimmt. Finde ich aber korrekt von deinem Vater,
ja,
dass er da nicht gesagt hat, so als erzieherische Maßnahme.
Nee, das war cool.
Ich habe dir eine kleine Rubrik mitgebracht, falls du möchtest.
Sehr, sehr gern.
Und zwar fangen wir an zu klopfen. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Geil.
Ich frage dich erst ganz offen. Ich kann dir dann aber auch, wenn du möchtest, drei Antwortmöglichkeiten präsentieren.
Mhm.
Und zwar folgendes Problem, die ISS, die Raumstation, ist ja oben im Weltall.
Ja.
Und es ist auch mittlerweile sehr, sehr viel Müll im Weltall.
Mhm.
Und dann haben die irgendwann gemerkt, du, es ist so viel Müll im Weltall. Also eigentlich, dass wir noch nicht mit dem Müll im Weltall kollidiert sind als Raumstation, ist ein Wunder.
Das ist ein bisschen so wie die Kanäle in Venedig, wenn du reinguckst. Also das alles, das Wasser komplett voll Müll
verdreckt.
Ist. Und dann die Gondoliere sich immer mit diesem langen Stab, weiß ich nicht, an so Bierdosen vorbei und dann irgendwie Plastiktüten und Maßverpackungen und so. So ist es ein bisschen Weltall, ja.
So ist es. Und die haben halt eben dann das Problem zu sagen, ja gut, ein bisschen vom Müll muss weg, weil die haben, glaube ich, ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 10 Jahren eine tödliche Kollision mit einem Stück Müll haben, der uns wirklich mitnimmt, ist 1 zu 10.
Ja, aber warum baut man keine Laserkanone?
Aber das ist jetzt die Frage.
Ja.
Die haben jetzt einen Vorschlag, okay, wir haben einen Plan, wie wir den Müll loswerden.
Ja, ist bestimmt was Lames wie ein Netz, aber ja, weiter.
Nee, das ist die Frage. Wie wird die ISS jetzt Müll im Weltall los?
Also
Laserkanone finde ich schon mal eine sehr gute
Idee. Also ein Tipp ist wirklich so Laserkanone und zwar, wo man sich als Pilotin in so eine Kuppel setzt und zwei so, wie so vom Elefanten die Stoßzähne rausgehen aus dieser Kuppel und man setzt sich dahinter und ballert so ab. Und ich will auf jeden Fall irgendwas mit so einem Fadenkreuz. Und dann halt um den Abwasch. Also wer am meisten Müll abballert, muss nicht den Abwasch auf der ISS machen.
Das finde ich überhaupt nicht so doof, weil es
geht.
Nein, weil ich glaube, es würde ja auch, es ist so viel Müll im Weltall, es sind auch so viele Müll im Ozean und irgendjemand muss das aufräumen. Wenn man es als Spiel verpackt,
ja.
Wenn du jetzt sagen würdest, wir schicken so ein Rakete hoch,
ja.
Die lässt sich steuern und man kann sich im Internet einloggen und man kann dann einfach so 20 Minuten lang Müll abschießen und
einsammeln. Ach so, sogar von der Erde
aus? Von der Erde aus.
Oh, geil.
Und dann kann das jeder einfach irgendwie sich einloggen und dann halt als Game spielen. Und am Ende des Jahres gibt es der Mensch, der am meisten Müll eingesammelt hat, kriegt dann irgendwie den Pokal oder so.
Das finde ich mega geil. Also wer den meisten Müll abknallt, kriegt einen Pokal.
Gewinnt.
Und vielleicht, das könnte man ja auch also im Ozean.
Ja, man setzt so Roboter.
Ja, genau, aber halt dann einfangen. Also wenn du mit so einem Greifarm
ja, genau.
das rausziehst.
Und die kann man ja fernsteuern.
Ja.
Wobei die dann wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen und dann sind die mehr selbe Müll als
sie. Kommt ein größerer Greifarm und muss die aufsammeln.
Aber als Spiel verpackt
alles
Müll sammeln, das hat mich irgendwie.
Ja, das fände ich super.
Also ich brauche dann halt auch so eine virtuelle Trophäe. Es reicht mir nicht, wenn ich es mache und dann ist nur der Planet sauberer.
Nein. Ich will schon, dass alle wissen, dass ich.
Ich will das bei PlayStation irgendwo unten zwischen irgendwie meinen Call of Duty Warzone Trophäen, ja. sechsfach Kopfschuss oder so,
ja.
dann da auch so eine kleine Trophäe steht mit 6 Tonnen Müll gesammelt.
Ja. Das ist eine Möglichkeit. Dann eine andere Möglichkeit ist, im Weltall ist ja Schwerelosigkeit,
ja.
ne? Könnte man nicht, ich weiß nicht genau, wie man Schwerkraft herstellt, aber könnte man nicht einen zweiten großen Planeten
ja.
mit viel, so eine Art Magneten.
Was könnte schiefgehen?
Einen zweiten großen Planeten ins Weltall mhm. und der so magnetmäßig durch seine Schwerkraft, das muss ja gehen irgendwie,
ja.
also weiß ich doch. Protonenverschiebung oder so, oder wie das funktioniert. Und der zieht dann den Müll an wie so ein Magnet. Das finde ich gut. Wie so ein Swiffer eigentlich.
Oder hast du so einen Müllplaneten aber?
Ja, einen zweiten Müllplaneten.
Hast du einfach so einen zweiten Müllplaneten.
Ja. Was ist mit so einem großen Swiffer? Wir bauen so einen riesengroßen
ja.
Swiffer, wo es so eine, finde ich ein tolles Produkt, wo so unten an diesem besenähnlichen Ding hängt so ein feuchtes Tuch. Und mit diesem riesengroßen Swiffer wischen wir einfach einmal durch.
Weißt du was? Du bist sehr nah dran.
Wirklich?
Du bist sehr, sehr nah dran. Welchen
meiner Tipps bin ich nah dran?
Wenn man alle verbindet,
ja.
hast du es eigentlich gelöst.
Wirklich?
Und zwar hat NASA jetzt Pläne für einen riesigen Laserbesen.
Was?
Ja, es ist eher so eine Art Netz eigentlich.
Ja.
Aber der Plan ist, mit so einem riesigen Laser den Müll kaputt zu machen, aber so, als würde man wie mit so einem Besen durch den Weltraum so fegen.
Aber ein Besen macht ja nicht kaputt. Ein Besen.
Ja, also es ist eigentlich nur
umgangssprachlich so ein Baseballschläger. Besen.
Eigentlich ist es eher ein Lasernetz.
Das ist das Coolste, was ich seit langem gehört habe.
Und damit fegen die quasi durch das Weltall und vaporisieren da den Müll.
Also die machen den kaputt, die sammeln die Scheiße nicht, sonst wird zerstört.
Nee. So wie ich das verstanden habe, also wie willst du mit Laser was sammeln? So wie ich es verstanden
habe. Ich weiß nicht, Laser klingt immer so cool.
Und im Endeffekt, mit Laser erklären.
Aber im Endeffekt ist es immer lame, was wirklich damit gemacht wird.
Wenn man ehrlich, einfach
Augen reparieren.
Starkes Licht.
Einfach
ein bisschen stärkeres genau. Licht. Ja, also die werden da mit so einem Laserbesen
drucken,
der 200 Millionen Euro kostet wohl, was erstaunlich okay ist
für einen günstig sogar.
Laserbesen. Finde ich okay. Also Elon Musk könnte sich einfach privat so einen Laserbesen kaufen. Wir werden jetzt einfach das säubern. Das finde ich total faszinierend, weil es auch wirklich, also da merkt man mal, es muss dieses Treffen gegeben haben,
ja.
so wie wir es gerade hatten. Und am Ende des Tages war es ja, also kann mich die Swiffer-Idee noch mal hören.
Ist doch eigentlich können. Das geht doch.
Wir haben,
wer also
Laser haben wir.
Dyson, es baut safe Dyson.
Aber Dyson hat die Technik schon. Die bietet denen das auch an, aber ich glaube, die NASA ist zu stolz.
Meinst du?
Dyson hat das Problem schon längst gelöst.
Ja, das kann sein.
Die nutzen Lasertechnologie für irgendwie so Entstaubung auf der Erde.
Dyson macht das ja auch so clever, ne? Also, weil ich finde Staubsaugen maximal uncool.
Ja.
Aber der Dyson-Staubsauger sieht halt aus wie eine Shotgun. Sieht einfach ja. aus wie eine fucking Shotgun. Und wenn du mir eine Shotgun gibst, egal was die dann macht, denke ich erstmal so, geil.
Staubsaugen für Männer.
Ja,
und dann,
mich erwischt das.
Ja, aber das finde ich also theoretisch auch eine Nische, die man noch mehr bedienen könnte.
Hm.
Wenn man dann so auch so nicht nur den Dyson-Staubsauger, der aussieht wie eine Schrotflinte, sondern vielleicht auch so einen Staubwischer, wo du so eine Pistole in der Hand hast. Und wenn du schießt, dann kommt halt dieser Wischer raus.
Ja, ein bisschen sind wir da ja wieder beim Steamer. Der Steamer ist ja auch nichts anderes als eine Dampfpistole.
Eigentlich ist es das.
Ja. Wenn man das noch aus weiterer Entfernung machen könnte, fände ich auch geil. Also Scharfschützen-Steaming. Das fände ich mega geil.
Oder halt dann ein bisschen in der Zeit zurückgehen und dann so Putzutensilien, die aussehen wie so Morgenstern oder so ein Ninja-Schwert.
Ja.
Und dann putzen damit.
Das fände ich nicht schlecht. Oder sich gegenseitig steamen, also wie so Nerf Gun mäßig oder Paintball mäßig. 3 gegen 3 treffen sich mit extrem verknitterten Anzügen und dann wird auf sich gegenseitig geballert und am Schluss ist alles glatt.
Finde ich nicht schlecht. Dann lädt man seine Jungs irgendwie zum Putzen ein.
So an Junggesellenabschied.
Ja, finde ich gut. Oh Mann, weiß ich nicht. Ich oder man putzt einfach. Also Laserbesen hast du eigentlich geknackt.
Ja, geil.
Was würdest du sagen, was für eine Frage ist das? Ist es eine 5000, 6000, 500?
Nee. Ja, vielleicht klingt es ein bisschen eher so wie, wer weiß denn sowas?
Ja, vielleicht ist es eher sowas. Weil
wer weiß denn sowas ist, glaube ich, das Prinzip doch, dass man es eigentlich nicht wissen kann.
Dass man sich bei jeder Frage fragt, sag mal, wer weiß denn sowas?
Genau. Und ich finde, ein bisschen ist es so eine Frage.
Ja, stimmt.
Das wäre cool, sehh ich dich mal bei wer weiß denn sowas. Weiß nicht, ob man da irgendwie was deichseln kann.
Das war Fragen, die bei Weltmillionär oder wer weiß denn sowas drankommen könnten.
Großartig. Ich war vor 2 Wochen beim Eishockey.
Eishockey?
Ja, warst du schon mal beim Eishockey?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war noch nie beim Eishockey. Ich überlege gerade, was das nächste ist, womit ich relaten kann. Hockey. Aber ich glaube, ich war auch noch nie beim Hockey. Das
Hockey on Ice.
Wir haben mal Lacrosse im Sportunterricht gespielt. Das ist das nächste, was ich anbieten kann. So, ich habe mal Eishockey gesehen.
Lacrosse ist, man hat so einen komischen. Ich war ja mal beim Lacrosse hier in Köln, bei der deutschen Meisterschaft von Lacrosse.
Hast du, glaube ich, schon mal erzählt auch, ja.
Das ist einfach nur, man hat so einen, auch so eine Art Netz und da ist ein Ball drin, ne?
Genau, den wirft man sich zu.
Ist geil, ist schwer.
Viel mehr kriege ich nicht zusammen.
Ich war auch das erste Mal beim Eishockey, und weil ich hatte irgendwie, also ich mag ja Sport wirklich wahnsinnig gern, alles.
Ja.
An Sport, und hatte irgendwie aber nie Bock auf Eishockey, weil im Fernsehen, wenn ich das gucke, habe ich immer das Gefühl, also sehe ich den Puck nicht. Ich weiß nie, wo der Puck ist. Und wenn ich nach links gucke, ist der Puck rechts. Und wenn ich auf so Rudelbildung gucke und denke, dazwischen muss jetzt irgendwo der Puck sein, ist ja ganz woanders und so.
Ich glaube, häufig passiert das auch den Spielenden selber, dass sie dann halt so 3 Minuten lang jemanden hinterherjagen und dann merken, ich habe den Puck gar nicht. Ich dachte, du hast den Puck. Und dann steht der Puck da so seit 30 Minuten.
Das Spiel hat noch gar nicht angefangen.
der Schiedsrichter hat den Puck noch so in der Hand.
Ja, und so habe ich irgendwie Eishockey immer im Fernsehen empfunden. Und deswegen hatte ich auch nie Bock, dahin zu gehen. Was ein bisschen dumm ist, weil in Köln spielen die Kölner Haie in der Lanxess Arena. Mhm. Und die Lanxess Arena ist eine der größten Hallen, wenn nicht die größte Halle Deutschlands für Sportereignisse. Da passen für Sport, ich glaube, 14.000 Menschen rein. Ich bin da ab und zu bei Konzerten, 187 Straßenbande und so.
Aber ist dann da auch Eis? Also ist dann 187 Straßenbande on Eis?
Ja, also dann ist es schon so, dass Jesus rutscht dann so nach vorne, macht so einen dreifachen Rittberger.
Ein paar Pirouetten.
Ja, und deswegen hatte ich nie Bock, dahin zu gehen, obwohl es sich eigentlich anbietet. Ich kann da zu Fuß hinlaufen, einmal über die Deutsche Brücke, dann ist man dort. Und mein guter Freund Stefan Tietze hat mich dann überredet und meinte so, hey komm, das ist doch egal, ob dir der Sport Spaß macht, wir machen das so America-mäßig. Mhm. Wir machen so Courtside-Plätze und holen uns Burger. Und irgendwie Nachos und weiß, wie Stefan redet. Und,
hast du deine Amerika-Flagge mitgenommen?
Ja, ich hab die hatte ich ja nicht mehr. Ja, die hat jetzt das Hänger von System of a Down. Hat mich halt damit so ein bisschen geködert. Mhm. Und ich dachte, okay, also ich mag ja so amerikanische Sportarten und dieses ganze Flair sowieso sehr gern, let's go. Dann hat er sich einen Tag später bei mir gemeldet und meinte so, ja, ich habe jetzt Karten bestellt, die sind ganz oben. Mhm. Also nix.
Das Gegenteil von Courtside.
Und er meinte so, ja, aber da sitzen auch oft nur so Krawallleute oder Familien. Und waren aber sehr günstig, die Karten. Dann meinte ich so, sehen wir da den Puck? Und er so, keine Chance. keine Chance, den Puck zu sehen.
Aber die haben auch direkt mit dem Puck gespielt. Ich dachte, erst wenn der Pin vergessen wird, muss das.
Oh, wow.
Ja, nee, nicht ganz. Okay. Denkt euch den Rest.
Doch, ist gut. Und dann sind wir dahin. Belly war auch dabei und ich hatte so keine Erwartungen. Mhm. Wir waren vorher irgendwie Schnitzel essen hier in so einer Kaschemme, wo ich immer ganz gern hingehe, 3 Kölsch getrunken und war dann eh schon so ein Status mindmäßig, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt egal was kommt, das macht jetzt eh Spaß. Und kommen da rein, gehen zu unseren Plätzen und Stefan meinte, ja, ist ganz oben, und es war wirklich ganz oben, also oben, eigentlich unterm Dach so. Und wir kommen dahin und die komplette Halle ist voll. Es war ein random Ligaspiel. Also es ging um nicht wirklich viel. Gegen die Nürnberger Ice Tigers.
Mhm. Ja. Das ist aber ein weirder Callback zu, also haben die gegen Böblingen gespielt?
Gegen Köln.
Okay, also ergibt Sinn.
Köln gegen Nürnberg Ice Tigers. Ich finde halt, find das schön, dass die extra Eis bei Ice Tigers.
Ice Tigers. Ja, natürlich, bei Hockey sind es einfach die Nürnberger Tigers und beim Eishockey sind es die Ice Tigers.
Ja, aber wir sind ja auch die Kölner Haie und nicht die Kölner Eishaie, was ich aber einen cooleren Namen fände.
Wollte ich gerade sagen, das ist eine verpasste Chance.
Ja. Und dann ist das, also das war eine Show. Ich dachte, ich spinne. Es war wirklich amerikanisch. Also in der Mitte hängt dann so ein Leinwand-Cube, wo die Spieler vorgestellt werden mit mega geiler Musik, mega geiler Lichtshow. Wenn die Spieler so einfahren aufs Eis, explodiert überall alles. Okay. Also richtig die Feuershow, was ich ein bisschen risky finde beim Eishockey, aber müssen die selber wissen. Und es ist wirklich, du denkst wirklich, es ist ein NHL-Spiel von der Stimmung. Also die Leute sind ausgeflippt, die Musik war unfassbar. Und es hat.
Wie viele Leute stehen da mal auf dem Feld beim Eishockey?
Ich weiß nichts über Eishockey.
Also
ich glaube,
also ungefähr
6 gegen 6.
Okay.
Weil also diese fünf Feldspieler, ein Torwart, glaube ich.
Okay, diese Vorstellung hat jetzt auch nicht, wie wenn du beim irgendwie, keine Ahnung, wenn du bei einem Sport bist, wo dann das ganze Ruderteam vorgestellt wird, jeder einzeln. So nach 3 Tagen fangen wir an.
Beim Marathon. Also es war wirklich sehr, sehr auf Entertainment. Und dann geht das Spiel los und man sieht den Puck perfekt.
Wie denn?
Und ich kann mir nicht erklären, ich weiß nicht wie.
Du hast auf dem Feld von ganz oben den Puck gesehen.
Und also viel besser als im Fernsehen, viel besser als von Stefan beschrieben. Man sah es perfekt.
Aber es war ein ganz normaler schwarzer Puck. Ja. Es war nicht irgendwie ein leuchtender Puck, was man auch mal machen könnte.
Ja.
Auch mal so eine Idee, den vielleicht einfach leuchten zu lassen.
Das ist beim Fußball ja manchmal so, wenn das Spielfeld verschneit ist und es keine Rasenheizung gibt, dann kannst du ja keinen weißen Ball auf Schnee nehmen.
Stimmt.
Die nehmen Orangenball dann meistens.
Ergibt Sinn. Finde ich auch mal eine gute Idee für Eishockey. Und ich frage mich, wie viele andere Sportarten, also bei Hockey und Eishockey hat es ja offensichtlich perfekt geklappt.
Ja.
Aber warum gibt es keinen Eisfußball? Warum gibt es kein Eistennis?
Ah, Stefan Raab hat das alles probiert.
Es gab bei
Stefan Raab ganz viel Eisfußball-WM.
Autofußball, Eisfußball.
Autofußball auf Eis.
Nee, ja, das stimmt.
Alles Stefan Raab schon gemacht.
Das stimmt.
Und ich kann mir nicht erklären, warum, aber ich sah alles perfekt. Mhm. Es war ein fantastisches Spiel. Köln ist 1-0 in Führung gegangen, die komplette Halle ausgeflippt. Bis zum letzten Drittel war Köln auch vorne. Und 2 Minuten vor Ende kriegt Köln das 1-1. Stimmung am Boden. Mhm. Niemand hatte Bock auf Overtime. Alle wollten irgendwie, dass das Spiel gewonnen wird und dann gehen wir heim. Und dann war in der allerletzten Sekunde des Spiels, wirklich in der letzten Sekunde, macht Köln das 2-1. Und die Uhr war aber schon runtergelaufen. Als konntest du, wussten wir nicht.
Zählt es oder zählt es nicht?
Und dann gab es so Videobeweis und auf diesem Cube, auf diesem Leinwand-Cube, wurde die Uhr eingeblendet und der Puck über die Linie ging. Und es war wirklich 0,1 Sekunden, wäre noch Zeit gewesen, das Tor hat gezählt. Und die ganze Halle went nuts.
Ausgerastet.
Also alle sind ausgerastet, wir auch. Wir saßen wirklich in so einem Familienblock. Was mega süß war, vor uns waren irgendwie zwei Geschwisterpärchen, die waren 11-jähriges Mädchen, 12-jähriger Junge. Die haben alle Choreografie mitgemacht, die in der ganzen Halle passiert ist.
Alles Songs mit. Also gab es auch so Cheerleaderinnen, die dann so auf Eis rein sind?
Nicht, also hätte ich witzig gefunden, gab es aber nicht. Es gibt Sharky.
Was,
das Sharky ist Maskottchen.
Ah, okay.
Das heißt, ein Hai verkleideter Student, sag ich.
Maskottchen ist werden oft übersehen, aber ist eigentlich ein Wahnsinnsjob.
Ja.
Also ich glaube, da musst du musst fit sein.
Ja.
Du musst witzig sein, du darfst keinerlei Würde haben als Mensch.
Ja.
Du musst deine gesamte Würde als Mensch ablegen und einfach dieser große Hai werden oder was auch immer.
Sharky.
Und es gibt eine sehr lustige Twitter-Seite, wo Maskottchen, die dann halt mit aufs Feld kommen.
Oh, fantastisch.
Und dann ist aber irgendwie eine Schweigeminute.
Ja.
Und dann steht das Maskottchen halt, so ein übergroßes Schweinchen, das dann halt merkt, okay, Schweigeminute muss jetzt auch irgendwie mitmachen.
Ja, weil der Besitzer vom gegnerischen Club die Nacht vorher gestorben ist und
dem
wird gedacht. Und dann,
mega ernste Situation.
Da ist mein Lieblingsbild, ist so eine riesengroße, ich glaube, das ist von Swansea, englischer Fußballverein, so ein großer Schwan, der die Hände so vorm Körper verstreckt hat und so ganz
die Flügelchen.
Flügel und so traurig auf den Boden guckt.
Ja, du musst dann halt versuchen, traurig zu wirken.
Fucking funny.
Dieser fucking Hai von den Kölner Haien müsste dann so.
Sharky
müsste dann seine süßen kleinen Flossen so zusammennehmen, seinen Kopf so noch versuchen, nach unten zu bücken, um dann auch so traurig eine Schweigeminute abzuhalten.
Auf jeden Fall war es hilarious und ich will das so schnell wie möglich wieder machen und wer das auch mal machen will, nicht die teuren Courtside-Plätze braucht man gar nicht, sondern
man
ganz
sieht
weit
Puck
oben,
auch
man sieht den fucking Puck. Und es hat echt Spaß gemacht.
Gab es eine Schlägerei auf dem Eis?
Ja, es gab eine Schlägerei auf dem Eis. In den ersten 30 Sekunden einer von uns und einer von den Nürnbergern sich wirklich gegeben. Und ich finde halt beim Eishockey bei so Schlägereien so geil, dieser Moment, wenn beide die Handschuhe ausziehen. Ja. Was halt so bei Sport, wenn Schlägern Sport ist, wie jetzt in der UFC oder beim Boxen oder so, dann zieht man sich ja Handschuhe an.
Ja, die ziehen die aus.
Und die sagen so, nee, wir machen hier schon Sport, das Prügeln ist echt. Und ziehen dann ihre fucking Handschuhe aus. Und es war so ganz klassisch wie im Fernsehen. Der Kölner hat dem anderen das Trikot so über den Kopf nach vorne gezogen.
Warum das denn?
Na, weil du dann dich nicht mehr rühren kannst.
Ach so, ich dachte, das war so vor dem, das war während des Kampfes.
Während des Kampfes. Ja, ja. Die sind aufeinander zu, beide Handschuhe aus, beide Helme runter. Und dann wird erst
auch so die kurz, Helme runter.
Ja, ja, Helme runter. Und dann wird kurz so gerungen und der Kölner hat dem dann die, ich weiß, dass das alles männlich toxisch ist und so, aber es macht mir trotzdem wahnsinnig Spaß, hat dem Nürnberger dann das Trikot von nach vorne drüber gezogen,
okay, das
aber nicht ganz aus. Ja. Das ist quasi wie so eine Fessel.
Das ist ein komischer Move, das ist eins das vor ist die genial. Unterhose hochziehen und dann ins Klo stülpen.
Aber stell dir mal vor, du bist mir jetzt gegenüber.
Das ist effektiv, glaube ich.
Ja, und dann bist du ja nur noch so ein Punching Ball und der hat dann. Also wir haben die Schlägerei, haben wir gewonnen.
Ja, aber das, also da bin ich mir auch nicht sicher, ob man das nicht cleverer lösen kann.
Das war sehr clever gelöst.
Nein, regeltechnisch. Es ist ja so, dass beim Eishockey, glaube ich, Schlägereien vor allem deswegen so gut funktionieren, weil die Schiedsrichter nicht eingreifen dürfen, bis jemand auf dem Boden ist.
Weiß ich nicht.
Soweit ich weiß, weil es ist ja nicht legal, also es kann ja nicht legal sein an sich, jemanden einfach brutal aufs Hackbrett zu hauen.
Zwei Minuten Zeitstrafe und dann ist wieder gut.
Aber ich glaube, also das verstehe ich halt nicht. Weil wenn's an sich illegal wäre, ich hau dem jetzt aufs Maul, dann könnte der Schiedsrichter ja vorher schon eingreifen und sagen, so du 2 Minuten.
Ja.
Machen die aber nicht.
Nee, aber das machen die halt auch nicht. Weil ich sag mal, ich habe schon auch Eintritt bezahlt, weil ich das sehen wollte.
Ja, aber also nochmal aus der Regelperspektive nur. Es ist, glaube ich, aber so, dass es auch regelmäßig, also dass der Schiedsrichter nicht eingreifen dürfte, selbst wenn er wollte. Ich glaube, die verstoßen erst dann gegen die Regeln, wenn einer von beiden auf dem Boden liegt.
Okay, interessant. Lass ich mir nächstes Mal. Stefan hat mir so ein bisschen die Regeln erklärt, auch was Abseits dort ist und Icing und so.
Es gibt Abseits.
Es gibt Abseits.
Es gibt Icing, wahrscheinlich passiert Icing dauernd.
Moment,
hier ist überall Eis, Leute.
Sehr viel Spaß gemacht, werde ich jetzt öfter machen. Kölner Haie, go.
Was ich sportmäßig empfehlen kann, ist, sich anzugucken, The Physical 100, habe ich jetzt angefangen. Ich habe erst anderthalb Folgen gesehen.
Ah, das ist Netflix, ne?
Genau,
es ist
eine südkoreanische Serie, aber nicht fiktional, sondern es ist 100 Menschen sind da und die sind alle unfassbar fit.
Das Cover hat mich sehr angesprochen.
Das sind Leute wirklich, wo auf dem Muskel noch Muskeln sind, aber teilweise auch so Turner und so.
Ja.
Und die Frage ist halt, wer von diesen 100 Menschen ist der fitteste?
Ja.
Und es baut halt auf diesem Kräftemessen und sich gegenseitig irgendwie Muskel gegen Muskel und so.
Ich habe es noch nicht gesehen, aber spielen die morgens im Bad mit Socken gegeneinander Fußball.
Die wachen um 4 Uhr morgens auf, essen 6 rohe Eier und brechen dann dreimal aus Alcatraz aus. Das ist ihre Morning Routine quasi. Solche Leute sind das. Und es wird halt auch so aufgemacht. Also mit und sie kämpfen gegeneinander und dann auch so Interviewschnipsel wie ja, ich bin schon der Beste. Es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um Leben und Tod. Mhm. Aber es wird halt so hoch aufgebauscht und dann kommen die Leute halt da rein, die halt so alle mega die Tiere sind und sind die nettesten Menschen der Welt.
Oh, geil.
Und das ist so lustig. Sind. Ja, das, ja, ich weiß nicht, was das kulturell ist, aber es bricht so hart.
Ja.
Und dann die Sachen, die im Trailer zusammengeschnitten wurden, wo die halt so ein bisschen gefährlich wirken, wo dann der eine Typ auch gesagt hat, ich würde mich schon zu den Besten zählen. Das klingt halt mega arrogant.
Hm.
Und dann sieht man das ganze Interview, wo er halt anfängt, so, hallo, ich bin Sunny, ich habe dreifach Gold in Olympia gewonnen und ich bin so froh, dabei sein zu dürfen. Und ja, bin jetzt auch Asienmeister, also man kann mich in der Kategorie zu einem der Besten zählen. Mhm. Ich sage, ja, kann man auch. Er ist voll,
geil.
Er ist überhaupt nicht cocky. Er ist einfach Olympiasieger, hat Gold in Olympia. Natürlich kann man ihn als einen der Besten zählen.
Und was müssen die dann machen?
Die erste Challenge war, erstmal wurden alle vorgestellt, 100 Leute.
100 Leute?
Wurden alle
aber vorgestellt. Aber kamen auch aufs Eis gefahren und mit so einem Videocube.
Ja. Das war dann Nummer
100 Leute schon viel.
Bei Nummer 3 war es noch voll dabei. Und Nummer 78.
Hatte der Ansager auch keinen Bock mehr?
Irgendwann so, das war der fitteste Mensch der Welt, der Ansager eigentlich. Nein, die haben nicht alle, aber die haben bestimmt 20 Leute so vorgestellt und 25 sehr viele vorgestellt. Mhm. Und die erste Aufgabe war, von oben kommt so eine Art Gitter runter, da muss man sich dran festhalten, dann fährt das Gitter hoch und wer am längsten hängen kann, gewinnt. Und sonst
und alle 100 Wasser. Gleichzeitig?
Einmal 50 gleichzeitig, dann nochmal 50
und
gleichzeitig.
Und wie viele sind weitergekommen?
Derjenige, der am längsten...
der kriegt einen Punkt dann
quasi. Genau, der kriegt irgendwie einen Vorteil im nächsten Spiel. Und ich fand es aber so lustig zu sehen, weil als die Leute dann da reingekommen sind und halt alle 100 nach und nach, die haben es durchgezogen. Es kam erst einer rein, dann kam der zweite, dann kam der dritte, dann kam der vierte. Es kam nicht mal so fünf gleichzeitig, es kam immer weiter.
Das finde ich cool.
Und die haben eiskalt durchgezogen, jeden Einzelnen zu begrüßen und Hallo zu sagen. Und diese Muskelmänner, die ja wirklich dann so, und dann kommt jemand Neues rein. Oh, hallo, hey, schön dich zu sehen. Oh, du siehst aber gut aus, danke, du auch. Schön, dass du hier bist, schön, dass du da bist. Und dann der nächste ist ein MMA-Kämpfer. Oh, Sonny, hallo, schön, dass du da bist. Danke schön, dass du da bist. Oh, du bist aber gut in Form. Ich hoffe, du gewinnst. Nein, ich hoffe, du gewinnst. Es war so gar nicht toxisch. Das war so süß zu sehen. Ja, the nice 100. Wirklich, die dann auch so, wenn sie verlieren, so verbeugen und sagen so, ja, danke für den Kampf.
Hammer.
Wirklich, wirklich süß und wirklich lustig. Kann ich nur empfehlen.
Ja, werde ich anfangen. Auf jeden Fall.
Physical 100.
Haben mir auch aus der Community ein paar Leute empfohlen, dass ich das gucken soll. Ich habe das nur noch, um das nur noch ganz kurz anzureißen, weil ich das so lustig finde mit so vielen Kandidaten. Es gibt auf Amazon gibt es eine Show mit Bear Grylls. Das ist irgendwie auch so eine Survival-Show, aber auch so ein Wettbewerb. Da gibt es so Vierer-Teams. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, aber wenn man Bear Grylls bei Amazon eingibt, wird einem das eingeblendet. Und da ist das Prinzip der Show. Es sind, glaube ich, 100 Teams.
100 Teams.
A, 5 Leute. Okay. Also 500 Leute, die so eine, ich glaube, es heißt The Race, die ein wirklich ewig, ewig langes Rennen machen müssen, quer durch den Amazonas, hunderte Kilometer.
Aber es sind insgesamt dann ja 500 Leute. Ja.
Und am Anfang ist es so, dass alle noch voll starstruck sind, wenn Bear Grylls da auftaucht. Klar. Also der hält am Anfang halt so eine Motivation-Rede und 500 Leute sind vor ihm und alle jubeln ihm zu.
Naja, 100 Leute jubeln zu. Ab Platz 200 ist schon so, was sagt er? Was? Er
steht da nicht ganz auf. Und dann ist es so, dass das Rennen ist halt wirklich hart. So. Also du musst dann mit so einem Ruderboot einen reißenden Fluss und durch einen Dschungel und also wirklich, wirklich tough. The World's Toughest Race heißt es, wie ich es mir durch mein eigenes Vokabular jetzt hergeleitet habe. The World's Toughest Race. Und was ich aber lustig fand, ich habe das auch komplett durchgeguckt, wie sehr, je weiter das Rennen fortschreitet, die Kandidaten anfangen, Bear Grylls zu hassen.
Ja, na klar.
Weil der hält natürlich am Anfang eine Motivationsrede, dann bringen die irgendwie 100 Kilometer hinter sich durch einen Dschungel und er ist dann da schon wieder, weil er mit dem fucking Helikopter
hingeflogen ist. Ja, also gerade kommt so aus seinem 5-Sterne-Ressort,
genau.
Macht sich noch so macht den Bademantel, streift er sich noch ab, macht sich so die Augenpads weg
und fängt
dann wieder an zu reden. Ein
bisschen Sonnencreme noch verstrichen.
Ja, hat eben noch nachdem er aufgewacht ist, sich schön noch so 20 bis 30 Minuten auf die Fußbodenheizung im Bad gelegt mit seinem Vater ein bisschen gekickt, um den Kreislauf in Form zu bringen.
Am Anfang ist es noch nicht so, aber wirklich so ab Folge 3, 4, die verachten den aufs Krasseste. Da sind halt auch Leute dabei, die sich in den ersten 3 Minuten so ein Magen-Darm-Virus, so einen ganz krassen, und die kotzen wirklich die nächsten 5 Folgen durch. Und jedes Mal, wenn die an dem vorbeikommen, immer so, how you doing and keep going. Und die haben halt literally gerade in die Hose gekackt. So. Und das fand ich eigentlich also es ist eine okay Serie, was so die Leistung der Leute angeht, aber es ist fantastisch zu sehen, wie viel mehr die den von Folge bis zu Folge hassen.
Ich das ist echt toll. Super lustig, dass es so viele Teilnehmende sind. Das ist ja auch immer noch meine Idee für Spin-off von 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7. Aber kann man auch so
1.1 römisch 1. C, Paragraph 3.
Wählst du Tür Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3 oder Nummer 4 oder Nummer 5?
Das ist ja so wie aufs Ganze mäßig dann.
Ja, stimmt. Also wirklich mit 100 Türen.
Das finde ich super.
Ja, aber 500 Teilnehmer sind zu viel.
Das ist zu viel. Das ist auch Bear Grylls einfach an. Es gibt so Momente, wo ich denke, es sind zu viele Leute.
Es sind
zu viele.
Warum dachten wir, es sind ungefähr 400 zu viel? Und selbst 100 ist schon eine Menge.
Großartig. Ja. Ja, Taki, ich glaube, wir haben es für heute.
Dann würde ich sagen, hast du ein Highlight der Woche?
Selbstverständlich.
Liebe Menschen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bewertet uns gerne, wo auch immer uns ihr gerade hört, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst uns eine nette Bewertung da, ein paar nette Worte, die freuen uns sehr. Und empfehlt uns weiter, auch das hilft uns immer wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche, es ist jetzt bald Karneval hier im ganzen Rheinland. Und eben mein Highlight der Woche ist mein Kostüm. Und zwar, ich weiß immer nicht so genau, Mein größtes Problem ist ja immer Karneval, dass ich versuche, um eine Jogginghose rum mein Kostüm zu bauen. Ja. Jetzt im November war ich als UFC-Kämpfer verkleidet, ja. Jogginghose, Stirnband, fertig. So. Und das habe ich aber jetzt halt einmal gemacht und auch meine UFC-Jacke verloren, die ist auch weg. Da heißt, das Kostüm kann ich auch nicht mehr machen. Und jetzt hat mir ein sehr guter Freund von mir, Konsti Mardert heißt er, der ist Handballtorwart, Profi-Handballtorwart, geschrieben, dass er mir ein komplettes Spieleroutfit von sich schickt.
Dann gehst du quasi als er.
Ich gehe als Handballtorwart, genauer gesagt als er. Das ist ich ja habe von ihm eine Jogginghose geschickt gekriegt. Ich habe von ihm Schuhe geschickt, also Handballschuhe geschickt gekriegt, die ich unironisch auch einfach so sind, die da drüben stehen, trage. Dann hat er mir ein Trikot geschickt mit seinem Namen drauf und so Tape für die Finger, wie die Handball. Keeper sich auf die Finger tapen und ein fucking Handball.
Das ist ja super süß.
Jetzt gehe ich als
Konsti. Aber geht er dann als du? Also hast du ihm dann
einfach nur eine Jogginghose
geschickt. Ein Buch und ein Stift.
Genau. Man schreibt Bücher
ein Podcast mit einem
Buch und einem Stift. Ja, ein Podcast-Mikro, genau. Ich weiß gar nicht, was er geht. Der wohnt nicht, der wohnt ein bisschen weiter weg. Mhm. Aber ich gehe auf jeden Fall als er und ja freue mich. Das war wirklich, das ist mein absolutes Highlight. Mich so gefreut, als dieses Paket ankam mit dem Trikot und dem
ganzen auch ein Zeug. Risiko auf seiner Seite, weil wenn du dich jetzt wie der letzte Mensch benimmst.
Unwahrscheinlich am Karneval.
Und da steht halt buchstäblich sein Name auf deinem Rücken.
Ja.
Ja gut, aber das finde ich süß.
Ja, das ist mein Highlight der Woche.
Also wenn ihr Konstantin Mardert an Karneval in Köln seht, grüßt doch mal, es ist Hubi.
Ja, genau.
Jo, ja, das dann war's. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Hören und tschüss.
Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.